Losung. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe zur Betäubung geben. Aber Jesus wollte nichts davon trinken. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider verlosten sie unter sich. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über ihm wurde ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb er verurteilt worden war. Darauf stand der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, einer rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, beschimpften ihn und schüttelten spöttisch den Kopf. So, den Tempel wolltest du zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber und komm vom Kreuz herunter. Auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Andere hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Elo, Elo, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen tauchte schnell einen Schwamm in Essig und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der neben dem Kreuz stand und mit angesehen hatte, wie Jesus starb, rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.
Vielen Dank für das schöne Vorlesen. Ich grüße euch ganz herzlich. Alle 10 Jahre ist es soweit wieder. Dieses Jahr auch. In ungefähr 5 Wochen fängt es an. Wer hat eine Ahnung, wovon ich rede? Du kommst ja von da unten. Richtig. Das war klar, dass Helga das sagt, weil sie kommt aus der Gegend. In Oberammergau finden die Passionsspiele statt. Jetzt im Mai geht es wieder los. Man erwartet mehr als 500.000 Menschen für über 110 Vorstellungen. Man gedenkt in diesen Passionsspielen eben jener Karwoche der 5 letzten Tage Jesu. Und ich frage mich, gehen die Leute dahin, diese vielen Menschen, weil es sonst nirgendwo Passionsspiele gibt? Oder gehen sie hin, weil es einfach Kult ist, weil es nur alle 10 Jahre stattfindet? Im Jahr 1633, da hatten die Einwohner von Oberammergau feierlich gelobt, regelmäßig Passionsspiele aufzuführen, wenn sie von der Pest verschont bleiben. Und seitdem machen die das. Passion. Passion bedeutet, wenn man das nachschlägt, erdulden, erleiden. Und wir verstehen als Christen darunter den Leidensweg Jesu über das Kreuz bis ins Grab. Aber Passion im sonstigen Sprachgebrauch, wenn wir nicht religiös denken, benutzen wir auch im Sinne von Leidenschaft. Ein passionierter Sammler, ein passionierter Jäger. Eine Leidenschaft ist etwas, das uns mit Macht treibt und beschäftigt oder das wir betreiben und mit dem wir uns beschäftigen. Für Christen ist, und das ist der Titel dieser Predigt, die Passion Passion. Und warum ist das so? Die Passionsgeschichte Jesu, wir haben sie gerade in der kürzeren Fassung gehört, von Fleur vorgelesen, die Markus-Version. Diese Passionsgeschichte Jesu ist ja nicht das, was wir eine schöne Geschichte nennen würden. Zunächst. Ich kann mich erinnern, dass wir, wenn wir mit der Familie damals immer zum Sabbatanfang zusammensaßen, wir sagten, Papa, les noch einen schönen Text vor. Und dann hat Papa immer irgendeine Drohbotschaft aus dem Alten Testament gewählt oder irgendwas, um uns zu ärgern und sagte, ist doch ein schöner Text, ne? Steht in der Bibel. Da wollte uns immer weismachen, alles, was da steht, sei ein schöner Text. Mit einer gewissen Ironie dabei. Dieses hier ist jetzt nicht das, was ich eine schöne Geschichte nennen würde. Sie beginnt in unserem Text mit den Worten, und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. So fängt keine schöne Geschichte an. Und wir kennen und haben sie gehört, diese Geschichte. Es ist die Geschichte von Ungerechtem, von schmerzvollem Leiden eines Menschen, den wir verehren. Diese Geschichte ist brutal. Es fließt Blut. Es wird gespottet und gespuckt. Hände und Füße werden mit Nägeln durchschlagen. Es geht ganz klar um Leid. Um das Leid des einen, der das alles erdulden muss, aber eben auch um das Leid derjenigen, die hilflos daneben stehen und die es mit ansehen müssen. Das Thema Leiden, das bewegt uns. Und deshalb bewegt uns auch die Passion Jesu. Sie mündet in der einen Frage, die uns auch seitdem immer wieder begegnet. Diese Frage, die sich nicht abschütteln lässt, die sich hartnäckig und widerspenstig gegen alle Erklärungsversuche sträubt und widersetzt. Die Frage ist, warum? Warum? Und die Frage ist die Frage, die Jesus selber äußert. Er sagt, Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Er kennt diese Frage. Er, der seinen Jüngern vorher erklärt hat, das muss alles passieren, der immer das Darum gegeben hat, der stand selber nun vor dieser Frage, warum? Die Frage kennen wir. Wir leiden unter ihr in unserem eigenen Leben. Warum stirbt ein lieber Mensch durch Krankheit oder durch Unfall? Warum schuften wir unser ganzes Leben, um dann im Rentenalter unsere körperlichen Probleme verwalten zu können? Warum streiten und trennen sich Menschen, die sich ewige Liebe schworen? Warum geht es guten Menschen oft schlechter als den Schlechten? Das menschliche Leid begegnet uns aber auch medial, nicht nur persönlich, also in einer Flut von Nachrichten und Bildern im Fernsehen. Und in den Zeitschriften, warum verhungern Kinder auch mitten in Hamburg? Warum sterben über 200.000 Menschen in Haiti, eines der ärmsten Länder der Welt? Warum werden Menschen zu Opfern in den Händen von Leuten, die von der Freiheit und dem Evangelium Gottes predigen sollten und es auch tun? Und diese Liste nach dem Warum im persönlichen oder auch im großen Maßstab, die lässt sich ja endlos fortsetzen. Und in der Passionsgeschichte stellt sich uns diese Frage als Christen noch dringlicher, weil wir ja daran glauben, dass jener Gekreuzigte, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Genauer gesagt, dass Gott selber als Mensch diesem Leid ausgesetzt ist, sich ausgesetzt hat, sich selber dem ausliefert. Wir können uns noch eingestehen, dass Menschen sich gegenseitig töten und Leid zufügen. Wir müssen auch zugeben, dass die Menschen ihre eigene Existenzgrundlage, den Ast, auf dem sie sitzen, absägen, die Natur zerstören. Aber dass Menschen Hand an Gott legen und ihn ans Kreuz nageln, das ist das eigentliche Warum. Es gibt noch einen zweiten Grund, neben der Frage nach dem Warum. Warum die Frage nach der Passionsgeschichte oder warum die Passionsgeschichte eine Passion ist. Man hat ja der Bibel einiges vorgeworfen, dass sie uns vertröste ins Jenseits, dass sie utopisch sei, mystisch oder mythisch oder veraltet einfach nur. Aber man kann der Bibel eines nicht vorwerfen. Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht ehrlich sei. Die Passionsgeschichte macht das deutlich. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie verschweigt nicht die Realität von Tod und von fließendem Blut, wie wir das heute gerne machen. Sie beschönigt nicht. Sie ist eine nüchterne, ehrliche Darstellung. Sie will verstanden werden, und das ist ganz deutlich in dieser Schilderung, sie will verstanden werden als Geschichte. So war es, schaut hin. So hat Gott gelitten. So habt ihr Menschen ihn schließlich behandelt. Und genau das schildert sie eben ehrlich. Nicht mit moralisierenden Vorwürfen, nicht mit erhobenem Zeigefinger. Sie hält uns Menschen den Spiegel vor und wir müssen hineinsehen. Das Warum, das noch anklagend auf unseren Lippen nachklingt, erstickt in dieser ersten Antwort, die uns diese Schilderung gibt. Darum. Weil ihr Menschen eben genauso seid. Die Passionsgeschichte will, dass wir uns als Menschen genauso ehrlich wahrnehmen, wie sie diese Geschichte schildert. Dass wir uns nicht schönreden und nicht der Gesellschaft, der Erziehung, der Kirche, den Medien, der Peer Group, den Umständen, dem Schicksal, dem Kosmos, den Stern, der Evolution, den Gen oder wem auch immer die Schuld geben, sondern dass wir anerkennen, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, wahrlich, das ist der Mensch. Nämlich der Mensch, der hier. Das bin auch ich. Da bin ich mitbedacht. Das heißt, die Geschichte vom Tod Jesu fordert unsere Ehrlichkeit. Und selbst dazu sind viele nicht bereit, wehren sich gegen diese Wahrheit, indem sie weiter hartnäckig anklagen. Wir bräuchten keinen Jesus, der sterben muss. Die Geschichte sei uns zu blutig, zu archaisch, zu primitiv. Und sie merken nicht, dass sie mit diesen Worten nur das Bild von sich selber beschreiben, das ihnen in diesem Spiegel vorgehalten wird. Jesus wird brutal hingerichtet. Er wird auf eine der grausamsten Arten am Kreuz getötet. Und die Bibel, allen voran ja Jesus selber, erklärt uns dieses Geschehen in einer einfachen und von jedem Menschen zu begreifenden Formel. Und diese Formel bedeutet: Es ist für dich geschehen. Es ist für mich geschehen. Wenn wir ehrlich in den Spiegel dieser Passionsgeschichte schauen und diese Ehrlichkeit wagen, dann wissen wir das. Wenn wir unsere Klagen, Ausflüchte, Entschuldigungen und unser Gejammer unterlassen, dann gestehen wir uns das ein. Jesus, das ist die gute Nachricht in dieser Geschichte, liebt dich so sehr, dass er das hier für dich erleidet, an deiner Stelle. Nicht wie Theologen immer meinen, es sagen zu müssen, weil er es muss, sondern wirklich, weil er es will. Weil er es für dich will, weil er es für uns will. Er stirbt also nicht, weil Gott Genugtuung braucht. Er stirbt auch nicht für dich, weil er nur das Gesetz erfüllen muss. Er stirbt nicht, weil es einfach nur unvermeidlich ist. Jesus leidet und stirbt für dich und mich, weil er uns liebt. Und das ist der einzige Grund. Und was für ein Grund das ist. Jesu Tod ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, aber gleichzeitig ist es eine zur Erde schreiende Liebe. Der Ben liest uns jetzt den Predigttext vor für die zweite Hälfte.
Jesus ist auferstanden. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat.
Vielen Dank, Ben. Ihr habt es gehört. Das ist auch das Markus-Evangelium, wie es dort geschildert wird. Die Auferstehung. Und auch die Schilderung von dieser Unglaublichkeit der Auferstehung ist geprägt von der gleichen erzählerischen Dichte wie der Bericht, den wir vorher hatten. Es wird nicht erzählt, diese Auferstehung, wie ein Heldenepos. Es ist nicht wie eine gut gezirkelte Dramaturgie für die Bühne, sondern auch das wird geschildert in aller Ehrlichkeit von der menschlichen Seite her. Alle Evangelisten wollten deutlich machen, hier geht es um Tatsachen. Hier geht es nicht nur um Bilder oder Symbole des Lebens, wie wir oft zu hören bekommen, Erklärungen, in die man sich sonst flüchtet, sondern hier geht es um das echte Leben Jesu. Und deshalb auch um mein echtes Leben. Und zwar um ein neues Leben. Aus diesem ganzen Sumpf der Frage nach dem Warum, nach dem Leid, aus dieser ganzen Komplexität des Lebens, meinen eigenen Abgründen und Sünden, meiner Unehrlichkeit und Begehrlichkeit, meines Versagens und Klagens, ist Jesus nun, weil er für mich gestorben ist, auch auferstanden. Er ist ausgebrochen aus allem, woraus ich nicht ausbrechen kann. Und es gibt nur drei Arten, wie wir Menschen darauf reagieren können. Zwei negative und eine positive. Die beiden negativen fasst der Apostel Paulus zusammen im 1. Korintherbrief. Da schreibt er, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das sind die beiden negativen Reaktionen darauf. Ärgernis. Ist ja erstaunlich, worüber man sich alles ärgern kann. Menschen ärgern sich, wenn sie Unrecht haben. Manchmal ärgern sie sich auch, wenn sie Recht haben. Menschen ärgern sich, wenn ihnen etwas Schlechtes passiert und sie ärgern sich, wenn anderen etwas Gutes passiert. Wir ärgern uns, wenn Gott nichts tut, und wir ärgern uns über Gott, wenn er nicht das tut, was wir meinen, dass er tun sollte. Wir ärgern uns über uns selber und über Gott und die Welt. Es ärgert uns, wenn jemand meint, Wunder tun zu müssen, weil es nicht sein darf. Es ärgert Menschen, wenn andere Menschen an eine Geschichte glauben, die schon 2000 Jahre zurückliegt. Ärger ist die Abwehr des Herzens. Das Gegenteil davon ist, sich etwas zu Herzen zu nehmen. Die Passionsgeschichte hat aber etwas mit dem Herzen zu tun. Sie möchte unser Herz weich machen, zugänglich. In den Schilderungen der Reaktionen derer, denen die Auferstehung Jesu verkündet wird, spiegelt sich ja eine Menge Ärger schon dort. Nicht erst später, als Paulus davon redet. Vers 5 sagt, sie entsetzten sich. Sogar noch eine Stufe schärfer. Manche ärgern sich, weil sie das für einen Schabernack halten, einen schlechten Scherz. Die Männer ärgern sich über die Frauen, die ihnen erzählen, dass sie Jesus nicht finden konnten. Ärger schon hier im Spiel. Es kostet Gott unendlich viel Geduld, sich durch die dicken Schichten und Schutzmäntel meines Herzens zu kämpfen, den inneren Schweinehund zu zähmen, den Kleinglauben groß zu machen, die Scheinsicherheit in Glaubensgewissheit zu verwandeln. Aber wenn es einer kann, dann ist es Gott. Und er macht es. Und er macht es auch bei mir, er macht es bei dir. Er liebt uns unendlich und er kämpft sich durch unseren Ärger. Er bietet uns in dieser Auferstehung das Leben an und er fordert eine Entscheidung für das Leben. Das ist der Ärger. Die zweite negative Reaktion, sagt Paulus ja, das ist die Torheit. Nicht nur um unser Herz ist eine dicke Schutzschicht, sondern auch um unseren Verstand. Was nicht sein kann, kann nicht sein, darf nicht sein. So nennen Menschen diese Geschichte von Gott, der uns durch den eigenen Tod errettet, eine Dummheit, eine Torheit. Etwas, worüber man arrogant und etwas überheblich und selbstgerecht lachen kann, schmunzeln, Verständnis haben muss für die Schwachen, die das glauben. Die Passionsgeschichte kann doch intellektuell gesehen nur eine Art von Belustigung sein. In der Ironie und im Zynismus oder Spott versteckt sich der Täter hinter klugen Worten. Er nennt 1000 Gründe, warum das alles nicht so sein kann. Warum es sich allenfalls um ein Märchen oder ein Mythos oder eine Legende handeln kann. Mit einem gewissen Unterhaltungswert und ja auch menschlichen Werten. Zynismus und Spott aber sind der intellektuelle Verwesungsgeruch des Herzens. Jeder Mensch sehnt sich doch nach der Fülle des Lebens, nach bedingungsloser Liebe, nach Geborgenheit, nach Sinn über den Tod hinaus. Diese Sehnsucht, die verbindet uns. Und genau das geschieht eben in der Auferstehung. Und weil der Auferstehung der schreckliche Kreuzestod vorausgeht, ist es eine Auferstehung aus dem Schutt heraus, der uns das Lieben und das Leben verhagelt hat. Das waren die beiden negativen Antworten. Es gibt aber auch eine positive Antwort. Es gibt eine positive Antwort. Nicht nur, dass wir Ja sagen und meinen es auch so. Und meinen einfach nur, es könnte vielleicht so passiert sein. Nicht nur, dass wir mit unserem Ja meinen, dass historische Fakten gute Gründe dafür liefern, das so anzunehmen. Auch nicht nur ein Ja zu den existenziellen Erfahrungen von Neuanfängen. Die Geschichte will uns ein Ja zu Gott selber entlocken, der in der Auferstehung unser Leben mitdenken will, damit auch ein Ja zu uns selber. Darf ich auch für dich auferstanden sein? Darf ich dir das Leben geben, und zwar das ewige Leben mit mir? Das ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Und diese persönliche Frage fordert eine Antwort. Weil sie persönlich ist, will ich sie auch persönlich beantworten. Einige von euch haben schon mitgekriegt, ich habe das mal rumgeschickt. Am Anfang dieses Monats, am 8. März, 30 Jahre zurück, 1980, habe ich mein Ja zu Gott öffentlich gemacht. Da habe ich mich taufen lassen. Es fiel mir dieses Jahr auf, habe ich gerechnet. Manche von euch haben sogar das Foto gesehen, klein Bubi Dennis, wie er da im Taufwasser steht. Ich hatte als knapp 14-Jähriger sicherlich nicht die Reife eines Mannes. Vieles hat sich verändert seitdem, vieles ist gewachsen. Man macht im Leben so seine Erfahrungen, seine Fehler, man hat seine Zweifel, aber es ist doch eines geblieben. Aber wenn ich das mit Worten erklären soll, wenn ich persönlich mit Worten erklären soll, was das bedeutet, dieses Kreuz, die Auferstehung, was Gott für mich bedeutet, dann merke ich, dass sich nichts verändert hat. dass ich mir immer noch genauso einen abbreche, wie als ich 14 Jahre alt war. Auch wenn ich Theologie studiert habe. Im Zentrum meines Glaubens, meines persönlichen Glaubens, da steht immer noch der kleine Bubi vor Gott. Und da fehlen einem immer noch die Worte. Aber da stehe ich gut. Und da will ich stehen. So nehme ich Ausflucht in die Worte eines meiner Lieblingstheologen, die mich sehr beeindruckt haben und die es einfach zusammenfassen. Als der Theologe Karl Barth im hohen Alter schon war, wurde er Anfang der 60er Jahre gebeten, Vorträge zu halten in Amerika. Vorträge an den ganz großen und berühmten Unis über seine vielen tausend Seiten, die er schlau geschrieben hatte. Dann ist er da hingefahren mit seinem schlechten Englisch, hat diese Vorträge gehalten. Und einmal war der Vorlesungssaal voll, wahrscheinlich noch voller als hier. Er war ja berühmt als Theologe, alle Studenten waren da, man war von Weitem angereist. Er hatte einen Vortrag abgeliefert und es war, wie das so ist, an den Unis Zeit, um Fragen zu stellen. Und ein, wie ich meine, mutiger Student stand auf und er fragte den großen Theologen: Wie würden Sie Ihre ganze Erkenntnis und Theologie in einem Satz zusammenfassen? Die Leute zuckten zusammen und sagten, das muss einer aus dem ersten Semester sein. Der weiß nicht, was er jetzt macht. Und in seinem schlechten Englisch mit schweizerischem Akzent antwortete Barth ganz spontan mit folgenden Worten, und ich sage es erst auf Englisch: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Auf Deutsch: Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Und es waren alle zufrieden. Und es war auch die beste Zusammenfassung, die er hätte geben können. Die natürliche Art, mit Ja auf diese Geschichte der Passion, dieser Leidenschaft Gottes für uns Menschen zu antworten, das hat einen Namen in der Bibel, das heißt Lob. Gotteslob, Lobpreis. Da können wir unseren Gefühlen Luft machen, da können wir Gott sagen, was wir denken, was wir meinen, was wir glauben und dass wir Ja sagen. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wir wollten eine Art Symbolik haben, die das ausdrücken kann. Und ihr habt euch vielleicht schon gewundert, wer oder was sich unter dieser Deko hier verbirgt. Und Jan hat das Stichwort richtig erfasst. Wir müssen es mal dunkel machen. Es ist eine Symbolik, die ganz schön ist und die etwas zum Ausdruck bringen will. Wenn wir begreifen, was Gott für uns getan hat, dann ist das oft so, als ob das Alte weg muss und was Neues muss passieren. Aber ich will euch mal zeigen, wie schön das ist, das Neue, was passiert. Das ist hier eine Kugel. Das ist jetzt sicherlich eine Sache. Vor 200 Jahren, die hier passiert, hätten die Leute gesagt, das ist ja ein Spökenkieker, der hier passiert, aber das ist reine Elektrik. Diese Kugel hat ein Vakuum. Das ist eine ganz besondere Kugel, man kriegt sie nirgendwo, und ein Freund von dieser Gemeinde, ein großer Tüftler, den ich kennengelernt habe, hat sie selber gebaut. Mit einer großen Leidenschaft für Elektronik und für diese Naturwunder. Diese Kugel hat ein Vakuum, das heißt, die ganze Luft muss rausgesaugt werden, das Alte muss raus und dann wird sie mit Edelgas befüllt. Und das ist wie das, was Gott uns anbietet. Der alte Mensch muss raus und der neue muss rein. Und ich lasse euch jetzt mal ein paar Momente Zeit, da machen wir das Licht hier ganz aus, um zu sehen, was dann passieren kann.